Darf ich mal fragen, wer von euch das Buch von dem kleinen Prinzen kennt? Ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Das muss schon 35 Jahre her sein oder so. Der kleine Prinz, der stammt von einem kleinen Asteroiden, von wo aus er auf die Erde gekommen ist, wie Petra das schon gesagt hat. Und er ist auch wieder dorthin zurückgekehrt. Und die schönsten Zitate hat Petra uns ja vorgelesen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Auch im alten Jerusalem, da gab es auch so einen kleinen Prinzen. Der hieß Josia. Nicht Josina, falls da noch Fragen wären. Josia, der kleine Prinz von Jerusalem. Geboren ist er im Jahr 647 vor Christus, ganz direkt auf der Erde. Er kam nicht von irgendeinem Himmelskörper runter. Sein Vater war erst 16, als Josia geboren wurde. Also das gab es auch damals schon, dass manche etwas frühreif waren. Sein Großvater Manasse war da 61 Jahre alt. Mein Großvater war irgendwas Ende 50, als ich geboren wurde, der Manasse, der war schon etwas älter. Und man kann sich das gut vorstellen, dass Josia vielleicht als Kind auf dem Schoß seines Großvaters gesessen hat. Und dass dieser ihm spannende Geschichten aus seinem Erleben erzählt hat. Jedenfalls hat er genug Spannendes erlebt, er hätte ganz schön was zu erzählen gehabt. Zum Beispiel hätte er erzählen können vom Urgroßvater des kleinen Prinzen. Das wäre dann der berühmte König Hiskia gewesen. Hiskia ist aus der Bibel bekannt dafür, dass er sich eingesetzt hat für den Gott, der dem Volk Israel dieses Land Israel und Juda gegeben hat. Nur kurz zur Erinnerung, Juda war ein Teil vom Gesamtland Israel, sozusagen die Ostzone im Süden, vom Nordreich der kleinere, aber bessere Teil von Israel. Zu der Zeit, als der kleine Prinz gelebt hat, da gab es den Nordteil von Israel schon nicht mehr. Der war von der assyrischen Großmacht erobert worden und die Bevölkerung war überall hin verstreut worden. Aber im Südreich, da gab es das noch, den Tempel, also Gottes Heiligtum, die Hauptstadt Jerusalem, auf der so viele segensvolle Verheißungen geruht haben. Und der Urgroßvater vom Josia, der Hiskia, der hatte dafür gesorgt, dass alle Menschen im Land Juda ihre Gottesdienste nur für den einen Gott feierten, nämlich der, der dem Volk Israel das Land gegeben hatte, in dem sie jetzt wohnten. Das ist gar nicht so selbstverständlich gewesen, denn man hat dort in ganz Israel sehr gerne auch die anderen Gottheiten der Nachbarvölker angebetet. Ich weiß bis heute nicht, warum die das gemacht haben. Die anderen Gottheiten waren zuständig für genug Regen, Niederschlag, reiche Ernte. Aber warum kann man nicht glauben, dass der gute Gott das auch kann oder besser kann? Vielleicht waren die Gottesdienste lustiger unter freiem Himmel und mit allen möglichen Ausschweifungen. Vielleicht war das so toll, ich weiß es einfach nicht. Jedenfalls, Hiskia ist mit seinem Volk wieder zurück zu den Wurzeln gegangen und hat sie dahin geführt, den einzig wahren Gott anzubeten. Der gute Gott schenkt dem Land Regen und gute Ernte, wie ich schon sagte. Aber er war nicht tolerant. Er wollte nicht, dass man anderen Gottheiten dafür dankt. Gottesdienste, Opferfeste feiert. Er hat auch sein Volk beschützt vor den Feinden. Wenn die Menschen ihm vertraut haben, wenn sie sich auch untereinander gut behandelt haben. Der König Hiskia, der hatte zweimal erlebt, wie Gott aus großer Not herausgeholfen hat. Beim ersten Mal wurde die Stadt Jerusalem belagert von der Armee der Assyrer, die ja schon den Nordteil von Israel erobert hatten. Und das war jetzt sehr gefährlich, denn die Assyrer, die waren eigentlich noch brutaler als die Reichswehr im Zweiten Weltkrieg hier in Europa. Und da haben dann der König und alle Minister zu Gott um Hilfe gefleht. Und Gott hat einen Engel geschickt, der ganz alleine die fremden Soldaten besiegt hat. Ein paar Jahre später war der Urgroßvater von Josia, der König Hiskia, todkrank. Da hat er wieder zu Gott um Hilfe gefleht und Gott hat ihn gesund werden lassen. Der kleine Prinz Josia fragte seinen Großvater Manasse: Als du dann König wurdest, hast du dann auch an den guten Gott geglaubt und nur für ihn Gottesdienste gefeiert? Ja, schwierig, wenn ein Kind solche Fragen stellt. Ne? Nein, sagt er ehrlich, leider nicht. Ich war damals sehr jung, ich habe viel falsch gemacht. Genau das Gegenteil von dem, was gut war. Ich habe nicht an den guten Gott geglaubt, sondern Gottesdienste gefeiert für alle möglichen fremden Gottheiten. Und dann hat Gott mich und mein Land nicht mehr beschützt. Da kam dann wieder die Armee der Assyrer nach Jerusalem und sie waren nicht stark genug, um ganz Jerusalem zu erobern, aber sie haben mich gefangen nehmen lassen. Mit Ketten gefesselt wurde ich in ein fernes Land gebracht. Im Gefängnis dort merkte ich dann, was ich falsch gemacht hatte und ich flehte zu unserem guten Gott und der hat dafür gesorgt, dass ich wieder heimgebracht wurde nach Jerusalem. Da wusste ich, nur unser guter Gott ist der wahre Gott. Ich habe dann dafür gesorgt, dass in unserem Land nur noch für ihn die Gottesdienste gefeiert werden und nicht mehr für die fremden Gottheiten. Diese Geschichten haben den kleinen Prinzen Josia tief beeindruckt. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Als Josia 6 Jahre alt war, starb sein Großvater und sein Vater Amon wurde König. Leider war Amon überhaupt nicht beeindruckt von dem, was seine Vorfahren Hiskia und Manasse mit Gott erlebt hatten. Amon und das ganze Volk feierte Gottesdienste für alle möglichen Göttinnen und Götter. Wahrscheinlich war das der schlechte Einfluss seiner Frau, die aus dem Ausland stammte, aber verantwortlich war er schon selber dafür. Es nützt nichts, seiner Frau immer die Schuld zu geben. Man muss sich selber verantworten. Wenn ihr mich jetzt hier so blättern seht, dann kommt das daher, dass ich die Seite 3 suche. Die ist untergegangen auf dem Schreibtisch. Können wir... 1, 2, 3. Das ist ein bisschen schade, ne? So eine Erzählpredigt lebt davon, dass es immer weitergeht. Als Josia 16 Jahre alt war, hat er sich emanzipiert von seiner Mutter und von seinen Ratgebern. Deswegen fehlt die Seite, weil ich das mit dem Emanzipieren da noch reingeschrieben habe. Das ist ein ganz modernes Wort. Man muss sich nicht nur als Frau von der männlichen Welt emanzipieren, man muss sich manchmal auch von seinen Eltern emanzipieren. Und wenn man klüger ist als seine Ratgeber, muss man sich auch von denen emanzipieren. Und hat dann sich darum gekümmert, dass der Tempel renoviert wurde. Der Tempel war einigermaßen runtergekommen. Das Einzige, was am Tempel optisch und künstlerisch wertvoll war, waren die Götterstatuen der fremden Gottheiten, die seine Vorfahren da nach und nach reingestellt hatten, sodass man auch in dem Tempelgottesdienst, in dem richtigen Tempel für den wahren Gott, Gottesdienst für die falschen Götter gemacht hat. Und dann bei der Renovierung. Es wird im Buch 2. Chronik 34 sehr ausführlich erzählt. Die Handwerker, die haben das Geld gekriegt, was über Jahre und Jahrzehnte gesammelt worden für diese Renovierung, aber nie eingesetzt wurde. Die haben dann gearbeitet und sie genossen so viel Vertrauen, dass sie noch nicht mal buchhalterisch abrechnen mussten. Man hat das so geglaubt, dass sie nicht betrügen, und das hat funktioniert. Und dann findet man dort irgendwo versteckt unter dem Staub eine Buchrolle. Und der oberste Priester bringt die Rolle zum König, der macht die auf, guckt sie an. Ich weiß gar nicht, ob er selber lesen konnte, aber der Schreiber, der konnte natürlich auch lesen, und der hat ihm vorgelesen, was da drin steht. Und dann hat man entdeckt, das ist ja ein Gesetzbuch, wahrscheinlich das 5. Buch Mose, mit ganz vielen Vorschriften, mit ganz viel Weisung für ein gelingendes Leben und auch für einen guten Gottesdienst. Und dann kriegt Josia einen Riesenschreck, weil er sieht, hey, das haben wir ja seit Jahrhunderten nie richtig eingehalten. Der kannte das Buch gar nicht. Das war ihm überhaupt kein Begriff, was das ist. Er wusste, höchstens die Hälfte aller Könige in Israel hatte jemals so regiert, dass es Gott gefallen hat. Aber selbst unter den guten Königen, ich habe es ja vorhin einige genannt, er selber oder sein Urgroßvater Hiskia oder sein Großvater in der zweiten Lebenshälfte, selbst unter den guten Königen hat die Bevölkerung nicht aufgehört, Gottesdienste und Opferfeiern für die fremden Gottheiten zu feiern. Gott müsste eigentlich voller Zorn auf sein Volk sein. Und selbst wenn er alles belohnt, was zu seinen Gunsten unternommen wurde. Josia fragte sich, wie sieht Gott die Zukunft meines Landes? Jetzt mache ich noch mal einen kleinen Sprung zurück. Bei dem Versuch, auswendig die Seite 3 zu zitieren, habe ich was Wichtiges vergessen. Als Josia 8 Jahre alt war, wurde sein Vater ermordet. Das war natürlich schrecklich für ein Kind. Und die Mörder wurden dann auch ermordet. Und daher kam das, dass er mit 8 Jahren König wurde. Der kleine Prinz wurde mit 8 Jahren zum kleinen König. Und er hat dann eben 8 Jahre regiert unter der Vormundschaft seiner Mutter und der Berater. Und dann eben kam das, was mir wieder eingefallen ist. Dann kam er dahin, dass er sich emanzipierte vor den schlechten Ratgebern und sich nochmal ganz intensiv aktiv politisch und auch auf theologischer Ebene dafür eingesetzt hat, dass der wahre Gott wirklich angebetet wird und die anderen eben nicht. Und nun eben dieser Rückschlag. Er sieht, Mensch, die Lage ist ja viel schlimmer, als ich dachte. Das ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt guter König bin und für den guten Gottesdienst sorge. Da ist ja Gottes Gebot über Jahrhunderte mit Füßen getreten worden. Und Josia fragt sich, wie sieht Gott die Zukunft meines Landes? Unbedingt wollte er wissen, was Gott dazu sagen würde. Er schickte den obersten Priester zusammen mit 4 hohen Beamten zu einer Prophetin, die hieß Hulda. Also es gab damals auch Frauen im Prophetenamt, kein prinzipielles Frauenverbot, aber die Frauenquote war nicht so toll damals. Gottes Wort wurde auch von Frauen ausgerichtet, und die 5 hochrangigen Abgesandten des Königs fragten nun die Prophetin, wie die Botschaft Gottes an Josia lautet. Die Antwort steht im 2. Chronik 34, die Verse 23 bis 28. So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt Hulda, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner. Alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat. Also diese Gesetzesrolle, die man dem König vorgelesen hat. Ja, warum will Gott Unheil bringen? Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, gemeint sind diese tollen Statuen. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Es war also zu spät. Nicht etwa, weil Gott nachtragend wäre. Es macht ihm wirklich keinen Spaß, das Land Juda zerstören zu lassen, wie vorher schon das Land Israel. Aber Gott wusste, die Menschen in Juda liebten ihn nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Wenn Josia mal nicht mehr lebt, dann würde sein Nachfolger wieder an die fremden Gottheiten glauben. Dann würden alle Menschen im Land sich vom guten Gott distanzieren und sich um die anderen Götterbilder kümmern. Und darum sagt Gott, mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Und wir fragen uns, war es vergeblich, dass der kleine Prinz, dass der junge König Josia an den wahren Gott geglaubt hat, ausschließlich an Gott, dass er sich für ihn eingesetzt hat? Hat Josia umsonst die Gottesdienste für die falschen Götter verhindert? War das alles umsonst? Nein, es war nicht umsonst. Die Prophetin setzt ihre Antwort fort. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angehen, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast, deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Der König war entsetzt gewesen, Kleider zerreißen, ein Zeichen von Trauer und Entsetzen. Und wenn das ein König macht, dann ist das nochmal ein größerer Sprung von seiner Hoheit runter in die Tiefe der Demut. Wahrscheinlich hat er die Kleider nicht ganz zerrissen, sondern eingerissen. Aber das hat Gott gesehen. Siehe, sagt er dann, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Also Josia wird noch weiterleben. Das Schlimme, was angekündigt ist, wird er nicht mit eigenen Augen mit ansehen müssen. Das ist doch auch schon mal was. Wenn man weiß, okay, nach mir die Sintflut. Er ist jedenfalls aus dem Schneider, er hat sein Schäfchen im Trocknen. Jetzt kann er sich zurücklehnen, sein Reichtum und sein Leben genießen. Tut er das jetzt? Macht er das so? Josia, der junge König, nein, das macht er nicht. Das ist ganz erstaunlich. Er wird jetzt noch aktiver als zuvor. Er denkt, wenn der gerechte Gott so gut zu mir ist, dann muss ich mich noch mehr für ihn einsetzen. Da kann ich nicht einfach alles laufen lassen und denken, nach mir die Sintflut. Und für die Menschen in meinem Land, da muss ich mich auch einsetzen und sie motivieren, dass sie noch mehr von der Güte Gottes leben. Per Eilboten lässt er alle Bürgermeister und Gemeinderäte aus ganz Juda in Jerusalem zusammenkommen. Alle versammeln sich im Tempel, dazu kommen alle Einwohner von Jerusalem, auch die Kinder und Senioren, Frauen und Männer, natürlich alle Priester und Hilfspriester. Und dann hören alle zu, wie diese ganze neu gefundene Schriftrolle vorgelesen wird, die eben der oberste Priester im Tempel gefunden hatte und die das alles ins Rollen gebracht hatte. Und als alle auf diese Weise das Wort Gottes gehört haben, da schließt der König mit seinem Volk vor Gott ein Bündnis. Alle gemeinsam verpflichten sich dazu, alle Anweisungen zu befolgen, die in dieser Buchrolle stehen. Auf diese Weise entsteht eine große Solidargemeinschaft, die von ganzem Herzen und von ganzer Seele Gott respektiert und mehr noch Gott lieb hat. Ungeteilte Zuwendung zu dem guten Gott ihrer Vorfahren. Kompromisslose Einhaltung des Bundes, den Gott vor langer Zeit am Berg Sinai mit Israel geschlossen hatte. Und nicht nur die Bewohner von Juda machten mit, auch die aus dem zerstörten Israel, die nahe an der Grenze zu Juda noch wohnten, auch die haben mitgemacht. Auch im Gebiet von Nordisrael hat Josia dann dafür gesorgt, dass man keinen Gottesdienst mehr für fremde Gottheiten feiern konnte. Das heißt, er hat diese Freiluftkultstätten zerstören lassen, mit sehr viel Energieaufwand alle Sachen so zerstört, alle kultischen Gegenstände und Figuren, dass man da nicht mehr Gottesdienst feiern konnte, der nicht sein sollte. Wir fragen uns heute, oder ihr fragt mich, was haben wir denn heute noch mit altorientalischen Opferkult zu tun? Das ist doch gar nicht mehr interessant. Da lässt sich ganz leicht darauf antworten, es ist jetzt 500 Jahre her, dass Martin Luther das so formuliert hat. Das, woran du dein Herz hängst, also das, worauf du dein unbedingtes Vertrauen setzt, das ist dein Gott. Und wenn dieser Gott das nicht kann, was der Gott von Josia konnte, dann ist es ein falscher Gott. Wenn er gar nicht allmächtig ist, wenn er gar nicht voller Liebe ist, wenn es nur ein Geschöpf ist, das der wahre Gott gemacht hat, wenn es einfach bloß mein Egoismus ist, meine eigene Ehrsucht, Lust auf Reichtum und Macht, dann ist es ein falscher Gott. Auch wenn wir dazu keine Götzenbilder brauchen. Jedenfalls, solange Josia lebte, haben sich alle an diesen Bund gehalten. Gott wurde geehrt, seine Gebote wurden freiwillig und mit Freude eingehalten. Aber leider stellte sich später heraus, dass alles geschah nicht aus ganzem Herzen, sondern von ganzer Seele. Gleich nachdem Josia gestorben war, er ist unglücklicherweise recht früh gestorben, so er war gerade mal so Mitte 40, da hat dann sein Sohn, der neue König, zusammen mit dem Volk wieder Gottesdienste und Opferfeste für die fremden Gottheiten veranstaltet. Es dauerte dann noch 22 Jahre, also Gott hat schon auch Geduld gehabt, sieht man, aber dann ließ Gott es zu, dass die Babylonier Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört haben. Alle Bewohner aus gehobenen Positionen wurden in die Verbannung geführt und das Land verwahrloste. Und wieder stellen wir uns die Frage, war das jetzt alles umsonst? Diese 31 Jahre, in denen Josia König war und die 13 Jahre, als alle Bewohner des Landes den guten Gott respektiert und sich an seine Gebote gehalten haben, nein, nichts war umsonst. Die Zerstörung Jerusalems war nämlich nicht das Letzte, was Israel mit seinem Gott erlebt hat. Nichts war umsonst, was in den guten Jahren für Gott getan wurde. 70 Jahre nach der Katastrophe ließ Gott die Bewohner Jerusalems und Judas wieder in ihre Heimat zurückkehren. Er hat dem Volk vergeben. Sie haben die Stadt und den Tempel nach und nach wieder aufgebaut. Und weil man aus Schaden klug wird, haben sie sich dann die ganze Regierungszeit des kleinen Prinzen und jungen Königs Josia zum Vorbild genommen. So gut sie konnten, haben sie die Gebote Gottes eingehalten und bis auf den heutigen Tag gibt es jetzt Millionen von Juden in der ganzen Welt, die sich das zur Lebensaufgabe machen. Den Herrn, ihren Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller ihrer Kraft. Und auch wir Christen nehmen uns Gottes Wort zu Herzen und bekennen zusammen mit Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Amen.